Herzlich willkommen zu Zukunft und Zivilgesellschaft, dem Podcast der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Angefangen haben wir vor über einem Jahr mit der Frage, wie sich die Corona-Pandemie auf die Zivilgesellschaft auswirkt. Vieles von dem, was damals neu war, ist inzwischen Alltag geworden. Aber wir alle wissen, Veränderung hört eigentlich nie auf, sondern ist ein stetiger Prozess. Deshalb sprechen wir weiter mit Akteuren aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft darüber, wie sie ihre Zukunft aktiv mitgestalten und was andere daraus lernen können.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Zukunft und Zivilgesellschaft der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Mein Name ist Stefan Ehrlich und meine heutigen Gesprächspartner sind Dr. Holger Backhaus-Baul, Soziologe und Verwaltungswissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg und Dr. Rudolf Späth, Politikwissenschaftler und Publizist. Beide sind langjährige Experten zu den Themen Engagement und Gesellschaft, Zivilgesellschaft und politische Beteiligung. Bürgerschaftliches Engagement braucht Menschen, die sich freiwillig und unentgeltlich für Gemeinwohlbelange einsetzen. Bürgerschaftliches Engagement braucht aber auch gute Rahmenbedingungen, damit sich das Engagement voll entfalten kann. Darüber wollen wir heute sprechen, und zwar mit Blick auf den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung von SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Er trägt den Titel Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Meine erste Frage an Holger Backhaus-Maul. Die Ampelkoalition will Fortschritt wagen, zumindest mehr Fortschritt. Sehen Sie Ansätze einer fortschrittlichen Engagementpolitik im Koalitionsvertrag? Wenn ja, wo? Wenn nein, warum nicht?
Fortschritt ist ja eine sehr schillernde Metapher. Man drückt damit die Gewissheit aus, man wüsste, in welche Richtung es geht und man müsse nur so einen Plan haben und eine entsprechende Strategie und das klappt. So funktioniert Leben in der Regel nicht. Es kommt immer anders wie gedacht oder wie erwartet oder wie gehofft. Also ein bisschen wilder ist es schon in der Realität. Aber diese Fortschrittsmetapher bringt zum Ausdruck, dass die Beteiligten denken, dass das, was sie tun, besser ist als das, was in der Vergangenheit getan wurde. Nun ist mit der SPD ein ehemaliger Koalitionspartner wieder dabei, also der Fortschritt ist begrenzt. Aber man muss deutlich sagen, bezogen auf das Thema Zivilgesellschaft, Engagement, sind mehr Bausteine, mehr kleine Legosteine diesmal im Koalitionsvertrag, was man erst einmal als quantitativ mehr bewerten kann. Skeptisch würde ich sagen, Fortschritt braucht Zeit und das lässt sich nicht immer in einer Legislaturperiode machen und wir haben viele, glaube ich, kleine Probleme, die für das langfristige und mittelfristige Thema Engagement schwierig sind. Das Personal wechselt alle 4 Jahre bei den Bundestagswahlen. Es sind nicht gerade die Machtambitionierten, die in entsprechende Ausschüsse gehen. Und beim Thema Ausschuss, wir haben ja nicht einmal einen Vollausschuss des Deutschen Bundestages, der das Thema entwickeln könnte. Vielleicht auch über 2, 3 Legislaturperioden. Also viele kleine Bausteine, aber die Perspektive ist unklar, weil es weder, sagen wir mal, im Bundeskanzleramt noch in einem Vollausschuss des Bundestages wirklich hinreichend verankert ist.
Wenn ich Ihre Worte mal ein bisschen zusammenfassen darf, dann würde ich sagen, also gedämpfte Hoffnung auf mehr Fortschritt. Rudolf Späth, Sie haben jüngst gesagt, die Zivilgesellschaft hätte den Koalitionsvertrag der Regierung überwiegend wohlwollend aufgenommen. Es sei aber nicht klar, ob die zivilgesellschaftlichen Gruppen gegenwärtig in der Lage sind, bei diesen großen Aufgaben einen substanziellen Beitrag zu leisten. Was meinen Sie damit?
Ja, im Koalitionsvertrag wird ja eine Reihe von Dingen benannt, bei denen die Zivilgesellschaft führend beteiligt werden soll. Mir ist aufgefallen, als ich den Koalitionsvertrag durchgesehen habe, dass es vor allem Themen sind, die die Grünen betreffen oder beziehungsweise die für die Grünen wichtig sind. Und dann ist mir weiter aufgefallen, dass wenn man mal die Probe aufs Exempel macht, beispielsweise wenn man fragt, was macht denn die Zivilgesellschaft, wenn es darum geht, eine stärker wertorientierte Außenpolitik zu betreiben? Beispiel Ukraine. Da würde es ja dann, wenn es um eine wertorientierte Außenpolitik darum geht, nochmal, da muss man dann nachsehen, was machen zivilgesellschaftliche Gruppen in diesem Konflikt Ukraine gegen Russland und so weiter. Welche Positionen nehmen zivilgesellschaftliche Gruppen ein, wenn es darum geht, diesen Konflikt friedlich zu lösen und so weiter? Also das heißt, also meine Vermutung ist, dass, oder meine Beobachtung vielmehr ist, dass zivilgesellschaftliche Gruppen kaum in der Lage sind, wirklich da ordentlich Einfluss zu nehmen, außer dass sie sagen, wir dürfen keine Waffen exportieren. Aber das reicht ja überhaupt nicht hin. Man kann eine ganze Menge anderer Beispiele auch nehmen. Also wenn man beispielsweise, was natürlich ein großes Thema dieser neuen Bundesregierung ist, was auch im Koalitionsvertrag abgebildet worden ist, wenn man die Energiewende nimmt. Da kann man dann auch wieder die Probe aufs Exempel machen und fragen, welchen Beitrag liefern zivilgesellschaftliche Gruppen, damit die Energiewende gelingt, sprich, damit wir mehr sozusagen regenerative Energien oder Strom produzieren. Das heißt ganz konkret, wenn es darum geht, mehr Windräder aufzustellen, mehr Photovoltaikanlagen bereitzustellen und so weiter und so fort. Da kommt natürlich ein ganz wichtiges Thema mit rein, nämlich die Beteiligung. Und das ist genau diese kritische Frage, wie muss eine Beteiligung aussehen, damit diese Energiewende gelingt, sprich damit beispielsweise mehr Windräder gebaut werden können. Und da habe ich den Eindruck, gibt es bislang keine zureichend oder für mich zufriedenstellende Antwort. Und man könnte noch zig andere Beispiele, zig andere Baustellen finden, wo ich den Eindruck habe, ja, die Zivilgesellschaft ist gefordert, sie wird auch gefordert seitens der Koalitionäre, aber die Verfahren sind nicht klar und auch die Ressourcen der Zivilgesellschaft sind nicht deutlich, mit denen solche Konflikte oder solche Themen angepackt werden können.
Verstehe. Wichtiges Thema ist gerade eingefallen. Es ist nicht vielleicht nur eine Frage von mehr Beteiligung. Unter Umständen ist das Bauen von Windrädern und Photovoltaikanlagen auch eine Frage von weniger Beteiligung, um schneller bauen zu können. Das ist also ein bisschen auch die Grundsatzfrage vom Verhältnis Staat-Zivilgesellschaft. Holger Backers-Maul, die Frage, ist Zivilgesellschaft ein Partner der Politik auf Augenhöhe, wie das häufig beschworen wird, oder ist sie ein steuerbegünstigter, aber finanziell abhängiger Auftragnehmer der Politik, oder haben wir es mit Teilen mit einem weltanschaulichen vorpolitischen Raum zu tun, wo die Trennung zwischen Zivilgesellschaft und Partei vielleicht vom Wesen her gar nicht gewollt ist? Und wie bewerten Sie den Koalitionsvertrag aus, sagen wir mal, einer ordnungspolitischen Sicht des Verhältnisses von Staat, Zivilgesellschaft und Bürgern?
Ja, Stefan Hillich, in Ihrer Beschreibung, diese Suchende, der Versuch, Zivilgesellschaft irgendwie zu definieren, was ist das eigentlich, gibt eigentlich schon Aufschluss oder eine Antwort auf Ihre Frage. Ein Begriff, der ganz oft, häufig, wie selbstverständlich benutzt wird, früher sprachen wir noch von Bürgergesellschaft, heute sprechen wir durchgängig von Zivilgesellschaft, hat Eingang gefunden in Koalitionsverträge, in parteipolitische Statements, also hoch en vogue, könnte man sagen. Gleichzeitig wissen wir nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Jetzt könnte ich ganz salopp sagen, auch im Sinne von Rudolf Speth, ja, da ist mehr Forschung notwendig. Wir wissen eigentlich nicht, was genau Zivilgesellschaft ist, aber ich will es mir nicht so einfach machen, sondern ich würde sagen, naja, das, was wir an organisiertem Engagement haben, ist hoch fragil. Es ist im Sinne von Rudolf Speth auch hoch leistungsfähig, hat viele Ressourcen. Und ich glaube, Und da würde ich jetzt dem Staat so ein bisschen positiv und auch der Koalition beispringen, auch der vorhergehenden großen Koalition. Vielleicht ist diese Zivilgesellschaft in Deutschland in ihrem Auftreten so unsouverän, manchmal auch bescheiden, manchmal auch ein bisschen desorientiert, dass sich der Staat selbst in der letzten Legislaturperiode genötigt sah, eine Stiftung ins Leben zu rufen, die ein bisschen Ordnung in dieses fragile Gebilde bringt, dieses fragile Gebilde vor allen Dingen auch fördert und es auch erforscht. Mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, glaube ich, wird das so ein Stück reflektiert, dass Zivilgesellschaft hinter den Möglichkeiten zurückbleibt, aus staatlicher Perspektive, die sie eigentlich hat. Und das ist natürlich ein Stück auch, ich will nicht sagen Schuldzuweisung, aber im Grunde könnte ich das doch sagen, ein bisschen selbstverantwortete Unmündigkeit der Zivilgesellschaft, dass sie nicht so stark auftritt, wie sie auftritt, sondern dass Staat jetzt sagt, naja, wir müssen da unterstützend tätig werden, ihr seid ein Objekt unserer förderlichen Begierde. Und das ist nicht ungefährlich subsidiaritätspolitisch, weil Staat sich oft nicht darauf beschränkt, nur zu fördern, was andere Kolleginnen und Kollegen gut finden, monetär zu fördern, Forschung zu fördern, aber auch im Grunde mit Zeit und Geld und auch mit Know-how fördernd aufzutreten, sondern immer auch so ein Stück interveniert. Man darf gespannt sein. Unter Cem Özdemir als Stiftungsratsvorsitzenden, neuen Stiftungsratsvorsitzenden der DSEE, könnte man vermuten, dass ein etwas anderer Wind weht. Aber ich drücke das vorsichtig aus, man könnte das vermuten, das sind Vorschusslorbeeren.
Verstehe. Wenn wir jetzt mal eine pragmatische Perspektive einnehmen, jetzt haben wir den Koalitionsvertrag, was kann man damit jetzt machen? 177 Seiten, die an nicht wenigen Stellen auch auf engagementpolitische Vorhaben kleinerer und größerer Art hinweisen. Was für Erwartungen haben Sie? Hat vielleicht die organisierte Zivilgesellschaft, der Verbände, Stiftungen und Netzwerke, der Fachexperten, der Wissenschaft? Meine konkrete Frage, was erwarten Sie von einzelnen Vorhaben? Was muss am Ende bei rauskommen? Wer möchte beginnen? Herr Backhaus-Maul, Herr Späth?
Ja, also zu dem, was Sie beide gesagt haben, ist mir noch eingefallen und das ist gleichzeitig jetzt auch schon eine Antwort auf Ihre Frage, Herr Nährlich. Was erwartet die organisierte Zivilgesellschaft? Also ich würde sagen, in der gegenwärtigen Lage ist es sehr, sehr wichtig, dass ihre Stimme auch gehört wird und die Koalitionäre, vor allem die Grünen, sind darauf angewiesen, dass sozusagen die organisierte Zivilgesellschaft ihre Stimme erhebt, damit dann verschiedene Projekte angepackt werden können oder weitergetrieben werden können, beispielsweise die Energiewende oder wenn das Migrationsthema weiterentwickelt werden muss, dann ist es natürlich notwendig, dass bestimmte Akteure, und das sind vor allem zivilgesellschaftliche Akteure, ihre Stimme erheben und sagen, wir müssen an diesem und jenem Thema irgendetwas machen. Wir müssen damit umgehen, dass wir eine andere oder eine bessere Art der Migration oder einen besseren Umgang mit Migranten innerhalb Europa, innerhalb der europäischen Grenzen hinbekommen und so weiter. Nur, das ist mein Eindruck, die zivilgesellschaftlichen Gruppen sind nicht in der Lage, so etwas selbst zu machen, sondern sie können nur faktisch ihre Stimme erheben und müssen aber, glaube ich, auch sich beschränken und sich bewusst sein, dass sie nicht sozusagen Forderungen aufstellen und glauben, dass diese Forderungen dann auch maximal umgesetzt und durchgesetzt werden können, sondern die wichtigste Aufgabe von zivilgesellschaftlichen Akteuren ist wahrscheinlich doch, die Stimme erheben zu können, zu sagen, das und das ist aus einer Werteperspektive oder aus einer Moralperspektive sozusagen ja, wichtig, dass man das Thema anpackt, aber gleichzeitig muss auch ein Bewusstsein da sein, dass man seine eigene Moralperspektive nicht sozusagen 100% umgesetzt bekommt durch eine Bundesregierung, der ja auch andere Akteure angehören als nur Leute oder Akteure, die sozusagen aus der Zivilgesellschaft kommen und von dort auch von dort sozusagen stimmenmäßig in dieses Amt gebracht worden sind. Also das heißt, in gewisser Weise auch eine Selbstbeschränkung.
Ja, ich glaube, da kann ich gut anknüpfen an das, was Rudolf Späth auch in der ersten Runde schon angedeutet hat. Ich glaube, Zivilgesellschaft, so wenig wir darüber auch wissen, wir haben ein paar Ahnungen, ein paar Vermessungen, ein paar Ideen, das ist aber in Deutschland sehr fragmentiert, wir haben es mit einer Schrebergartenkultur zu tun. Auch wenn wir das feststellen können, glaube ich und bin da auch der festen Überzeugung, so ähnlich wie Rudolf Späth es skizziert hat, dass die Zivilgesellschaft in den nächsten Jahren, gerade auch unter der jetzigen Regierungskoalition, an Bedeutung gewinnen wird. Die Zahl der gesellschaftlichen Konflikte wird deutlich zunehmen. Sie wird auch virulent sein, wenn es um, ich will die Beispiele nicht alle wiederholen, Windkraftanlagen, Photovoltaik, Verkehr etc. pp. Geht. Also und da wird die Frage der Zivilgesellschaft und welche Instrumente und Verfahren die Zivilgesellschaft hat, Konflikte zu regeln und zu bearbeiten, ohne die eigene singuläre Position eines Verbandes, eines Vereins ganz nach oben zu schieben. Diese Art von Kompromissbildung wird entscheidend sein. Ich würde aber konkret auf die Frage von Stefan Ehrlich zwei Punkte noch nennen. Ich glaube, der Koalitionsvertrag ist erst einmal mit den Anknüpfungspunkten, was Engagement anbelangt, eine Steilvorlage, nicht ideal, aber eine Steilvorlage, die als Appetithäppchen für die Zivilgesellschaft in den Sparten unterschiedlicher Art einfach Anknüpfungspunkte bietet und die unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen wären mit dem bekannten Klammerbeutel gepudert, würden sie darauf nicht eingehen. Und ich bin irritiert, ich schlage jeden Morgen die Zeitung auf, gucke im Netz und in den Social-Media-Kanälen, wie wenig Zivilgesellschaft zurzeit aktiv ist, während die Bundesregierung alle wichtigen Posten vergeben wird, bis hin zur Raum- und Luftfahrtbeauftragten, sehe ich im Engagementbereich wenig. Keine Beauftragte im Bundeskanzleramt, nichts. Also da ist, glaube ich, Zivilgesellschaft auch gefordert, ein bisschen massiver aufzutreten, auch gewisse Forderungen zu stellen, zu sagen, hey, wir sind ansprechbar und wir brauchen ein Gegenüber. Was ist denn ein Gegenüber? Ein Unterausschuss? Irgendeine neue Parlamentarierin? Das ist zu wenig. Da würde Zivilgesellschaft keine Resonanz finden. Und der zweite Punkt aus einem wohlverstandenen Eigeninteresse auch, ich glaube, dass die Forschung über Engagement und Zivilgesellschaft, das war in den letzten Jahren eine Vermessung und das war auch gut quantitativer Art. Aber hier mal genauer zu gucken, was haben wir eigentlich und wie werden Konflikte ausgehandelt, welche Wertvorstellungen, welche Moralität klingt dadurch, das sind alles offene Fragen, um diesen doch etwas schillernden, chamäleonartigen Begriff, wie Rainer Forst sagt, den genauer in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, dafür braucht man eine unabhängige wissenschaftliche Forschung. Und da wären deutsche Universitäten wirklich ein Stück gefordert, sich dieses Themas anzunehmen, neben anderen Themen, die schon über Jahre fliegen. Aber Zivilgesellschaftsforschung ist eine große Lücke in den Sozialwissenschaften, was auch im internationalen Vergleich irritieren kann.
Ich darf mich vielleicht an dieser Stelle mal outen, dass ich selbst die engagementpolitischen Vorhaben im Koalitionsvertrag tatsächlich fortschrittlicher finde als die Vereinbarungen früher Regierungen. Ich hoffe nicht, dass das an meinem gesunkenen Anspruchsniveau liegt. Klar ist aber natürlich auch, dass Papier geduldig sein kann und dass es darauf ankommt, ob Regierung und Politik liefern, wie man so schön sagt. Als Stiftung Aktive Bürgerschaft begrüßen wir natürlich sehr, dass die Regierung gesellschaftliche Innovationsprozesse befördern will und auch eine neue Kultur der Zusammenarbeit etablieren will, die aus der Kraft der Zivilgesellschaft herausgespeist wird. Das sind ja Kernthemen unserer Stiftung, gesellschaftliche Innovationsprozesse zu befördern. Wir haben als Motto, wir machen innovative Engagementkonzepte praxistauglich und setzen sie mit Partnern um. Das tun wir vor allen Dingen im Bereich von Bürgerstiftung und Service Learning. Das sind Kernthemen und wir sind natürlich gespannt, um Ihre Worte aufzugreifen, was die anschlussfähigen Formulierungen dann letztendlich auch für die Zielgruppen, die wir unterstützen, an möglichen Vorteilen bringen. Herr Backhaus-Maul, Herr Späth, ich bedanke mich für das Gespräch und Ihre Bewertung der engagementpolitischen Vorhaben der neuen Bundesregierung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Ausgabe des Podcasts Zukunft und Zivilgesellschaft der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Bleiben Sie engagiert, bleiben Sie gesund und guter Dinge.